Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Weihnachten rückt näher. In 10 Tagen ist es soweit und deshalb liefern wir heute bei Deutschlandfunk Kultur Büchertipps für den Gabentisch. Denn nach wie vor sind Bücher der Geschenkeklassiker. Und wir haben 2 Expertinnen eingeladen, die ihre Ideen für Vater, Mutter, Freunde, Onkel, Enkel, Tanten und Kinder mitgebracht haben. Zum einen ist das die Literaturagentin Elisabeth Ruge, zum anderen die Berliner Buchhändlerin Maria-Christina Piwowarski. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Unterstützung brauchen wir natürlich traditionell von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, und freuen uns über Ihre Empfehlungen, entweder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder aber telefonisch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Melden Sie sich, wenn Sie mögen, und erzählen Sie uns, welches Buch Sie warum an Weihnachten verschenken. Elisabeth Ruge, Sie haben eigentlich immer ein Buch dabei. Sie gehören zu unserem Studio 9 Gästen bei Der Tag mit, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und man sagt Ihnen ein großartiges Gespür für gute Stoffe nach. Warum haben Sie eine eigene Agentur gegründet, nachdem Sie Mitbegründerin des Berlin Verlags und Leiterin von Hansa Berlin waren?
Naja, ich habe ja eben, wie gesagt, in verschiedenen Verlagen gearbeitet, sie mitgegründet, geleitet. Ich habe als Lektorin angefangen. Und war auch sehr, sehr gerne Verlegerin, aber ich hatte dann das Gefühl, jetzt ist nochmal der Moment gekommen, etwas ganz Eigenes zu machen, eine ganz eigene Unternehmung auf die Beine zu stellen und vielleicht ein wenig zu dem zurückzukehren, was ich als Lektorin gemacht habe, nämlich sehr nah an den Autoren dran zu sein und Autorinnen, also Texte mit zu begleiten von Anfang an. Und das ist eben zunehmend die Aufgabe von den Agenturen, dass man Dinge in die Verlage hineingibt, die schon ja weitestgehend zumindest an, wenn nicht durchlektoriert sind, wo es lange Gespräche, Begegnungen mit den Autoren und Autoren gegeben hat. Mhm. Und so bin ich ein wenig an meine Anfänge zurückgekehrt.
Wie entscheiden Sie, welches Buch zu wem passt?
Welches Buch zu wem passt? Also ich kenne natürlich oder habe auch durch diese Arbeit, das ist das besonders Schöne, noch viel mehr Menschen im deutschen Verlagswesen kennengelernt. Ansonsten ist man ja als Verlegerin oder Programmmacherin im Silo und denkt immer an das nächste Programm und ist sehr stark so im eigenen Gehäuse drin. Und ja, also ich habe viele jüngere Kolleginnen und Kollegen auch kennengelernt, was mir große Freude macht, und kennen mich ein wenig inzwischen aus mit ihrem Geschmack, ihren Interessen.
Genau, und gerade beim Verschenken muss man ja ein bisschen dann auch den Geschmack kennen. Wie ist das bei Leuten, die Sie eben nicht kennen? Also da kommt jemand zu Ihnen und sagt, Elisabeth, mach mir mal einen Vorschlag, ich brauche ganz dringend ein Weihnachtsgeschenk. Da geht's ja schon los.
Ja, also da würde ich einfach sozusagen von meinen eigenen Interessen ausgehen und von der Erfahrung des langen Bücherverschenkens. Und man kann die Leute doch in einigen Gesprächen so recht schnell einschätzen, finde ich. Und hat einfach eine gute Idee. Und man muss halt auf gut Glück ein wenig und auf Risiko hin verschenken.
Was ist im Augenblick eine gute Idee für Fußballfans?
Für Fußballfans ist auf jeden Fall ein tolles Buch von Hans Woller eine gute Idee. Ein Buch zu Gerd Müller. Das ist etwas überraschend, denn Hans Woller ist ja ein großer Historiker, hat die Vierteljahreszeitschriften für Zeitgeschichte mit herausgegeben, eine große Mussolini-Biografie unter anderem geschrieben, und kommt jetzt mit Gerd Müller um die Ecke, den wir zwar alle vielleicht oder einige noch als 8. Fußball-Weltwunder in Erinnerung haben, aber man fragt sich, was gibt dieser Mann her? Und schnell stellt man fest, es ist eine große Liebeserklärung an diesen großartigen Fußballer, aber es ist eben auch eine wirklich große Geschichte vom Nachkriegsdeutschland, und es zeigt, wie der Fußball eigentlich von einem in Anführungsstrichen Proletensport überführt worden ist durch alle möglichen auch kriminellen Machenschaften, an die also Franz Josef Strauß, die CSU und alle möglichen involviert waren, die Überführung des Fußballs in den Profifußball, wo es eben auch um viel Geld und um Halbwelten geht.
Also Gerd Müller ist der erste auf unserer Leseliste heute. Die werden wir natürlich verlängern und auf unsere Homepage stellen, damit alle was von dieser Liste haben. Maria-Christina Piwowarski, was ist Lesen für Sie?
Na, vor allem ist es die Basis meiner Arbeit als Buchhändlerin. Ja, wenn ich nicht lese, bin ich schlecht in meinem Beruf. Also es ist das Brot, wovon ich quasi beruflich lebe, und privat ist es einfach wie eine Sucht. Also wenn ich abends ins Bett gehe und ich habe nicht 50 Seiten am Tag geschafft zu lesen, dann fehlt mir was, als hätte ich kein Abendessen gegessen. Und das ist für mich eine Erweiterung meines Horizonts und natürlich auch, also emotional und auch vom Kopf her, einfach ganz viel dazulernen und in Welten eintauchen. Das brauche ich.
Die 50 Seiten, sind das E-Book-Seiten oder ist das immer noch
das
Papier?
Das wechselt. Ich bin da totaler Hybrid und ich finde, dass also alles, was Text ist, ist gut. Und es gibt natürlich die wunderschönen Bücher, aber es gibt auch Bücher, die will ich einfach schnell lesen. Und dann ist das Medium gar nicht wichtig.
Arbeiten Sie generell die Bestsellerlisten ab?
Arbeite möglichst neben den Bestsellerlisten, weil die Bestsellerlisten ja schon überall besprochen werden. Und gerade im Buchhandel muss man überraschen, indem man eben das bespricht und das empfiehlt, was noch nirgends empfohlen wurde, möglichst. Und deswegen versuche ich auch, viele unabhängige Verlage zu unterstützen und viel dort zu lesen, wo eben sonst nicht so viele Leute lesen.
Der diesjährige Bestseller Ihrer Buchhandlung Ocelot ist welcher?
Das ist total schwer zu sagen, aber weil es viele sind, die so auf ähnlicher Höhe sind. Aber eines der absolut besten Bücher in diesem Jahr, gegen alle Feuilletons vielleicht auch, ist Miroloy von Karin Köhler. Das ist im Hansa Verlag erschienen und das ist der erste Roman dieser Autorin, die mit einem Kurzgeschichtenband unglaublich viel Aufmerksamkeit erregt hat. Der wurde sehr, sehr kontrovers besprochen, aber ist einer meiner absoluten Lieblingsromane dieses Jahr.
Warum?
Das ist die Geschichte, die in einer Welt spielt, auf einer abgeschlossenen Insel spielt. Man weiß beim Lesen auch gar nicht, wann spielen wir. Ist das was Historisches? Spielt es im 18. Jahrhundert? Eine schöne Insel, darauf ein schönes Dorf, abgeschlossen, hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Eine sehr, sehr patriarchale Gesellschaft, sehr harte Strukturen. Männer entscheiden über alles, Frauen dürfen nicht lesen, nicht schreiben lernen. Und da wächst eine namenlose Protagonistin heran, die als Findelkind gefunden wird und den Weg zu sich selber findet mit unglaublicher Kraft und Sprachmacht. Und das ist so ein Buch, was dieses Jahr alle lesen müssen, finde ich.
Und das ist eine Frau, die sich auflehnt?
Das ist eine Frau, die sich auflehnt, die hinterfragt. Die wird als Findelkind gefunden und verantwortlich gemacht für alles, was schief geht, Missernten, Unwetter, alles Mögliche ist ihre Schuld. Sie hat kein Anrecht auf einen Namen, weil sie eben gefunden wird. Man nicht weiß, wo stammt ihre Familie her. Also wird sie im Prinzip ständig auch, ist ihr so vogelfrei. Und die entdeckt plötzlich, dass sie für sich selber einstehen muss und schafft es, Lesen und Schreiben zu lernen. Natürlich auch eine große Liebeserklärung.
Also Karin Köhler, Miroloy, Nummer 2. Ihre Buchhandlung heißt Ocelot, die leiten Sie jetzt seit 7 Jahren.
Genau, inzwischen. Ich darf da arbeiten, das ist nicht meine, aber ich fühle mich so.
Und der Slogan dieser Buchhandlung ist Not Just Another Bookstore, sondern was ist der Laden außerdem noch, außer einer Buchhandlung?
Na, wir versuchen tatsächlich, diesen dritten Ort darzustellen. Wir versuchen, ein Platz zu sein, an dem sich Menschen wohlfühlen, an dem sie gerne ihre Zeit verbringen, an dem sie das Gefühl haben, egal ob sie jetzt was gekauft haben oder nicht, sie haben einen Mehrwert und sie sind Teil auch von einer sehr, sehr literaturverliebten Gemeinschaft. Also wir haben Lesekreise, wir machen Lesungen, wir haben eben eine großartige Kaffeemaschine und das ist sehr wichtig und versuchen einfach so ein Ort zu sein, an dem man sich sehr gut fühlt.
Welchen ziehen Sie sich aus der Kaffeemaschine? Den Cappuccino oder den Milchkaffee?
Ich kann
oder
den Cappuccino am besten und deswegen mache ich mir den am häufigsten.
Sie haben natürlich Stammkunden, völlig klar, aber es gibt einen Gast, der kommt wirklich nur zu Weihnachten zu Ihnen.
Das ist so ein U-Boot und das ist sehr interessant, weil es sieht aus, ich will keine Klischees bemühen, aber er sieht aus wie so ein krasser Geschäftsmann, mit dem man normalerweise nicht so viel zu tun hätte. Und ich sehe den auch das ganze Jahr aber nicht. Aber er kommt immer kurz vor Weihnachten. Und dann ist er sehr streng und steht da. Und man hat so ein bisschen auch als Buchhändlerin ja dann oft so, hui, jetzt wird's anstrengend. Und dann erzählt er aber mit unglaublicher Empathie von seinen ungefähr 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die er hat. Und fordert für jeden dieser Menschen 2 bis 3 perfekte Geschenke. Und erkennt, und das traut man ihm, wenn man ihn so oberflächlich sieht, gar nicht zu, erkennt die Familienkonstellation. Er weiß, was die als Liebstes essen. Er weiß, wer sich einen Hund zugelegt hat, wo die Oma gestorben ist. Und er gräbt wie ein Perlentaucher tatsächlich nach den besten Buchempfehlungen. Die müssen auch alle unterschiedlich sein. Mit dem ist man 2,5, 3 Stunden richtig intensiv beschäftigt.
Und dann geht und dann nochmal 2 Stunden, um das alles einzupacken.
Wir schaffen es mittlerweile in 1,5. Genau. Aber das ist großartig. Und dann haut er wieder ab und kommt nächstes Jahr Weihnachten wieder.
Und Sie beide lesen tatsächlich alle Bücher, über die Sie sprechen, von vorne bis hinten. Oder lesen Sie quer, Frau Ruge?
Also in der Agentur jetzt, da kriegen wir ja sehr viele Bücher als Manuskripte und die lesen wir oft an und stellen dann fest, dass wir sie nicht vertreten wollen. Aber es wird vieles natürlich ganz gelesen.
Mhm. Bei mir ist es so, wenn ich was richtig bespreche, dann habe ich es immer ganz gelesen. Mhm. Aber wenn ich im Laden was empfehle, was meine Kollegin oder mein Kollege toll findet, dann reicht es oft auch zu sagen, hat er gelesen, hat sie gelesen, findet sie großartig wegen das und das.
Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer lesen auch immer von A bis Z, wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Das werden wir jetzt rausfinden. Erzählen Sie uns von Ihren glücklichen Lesestunden und erstellen Sie mit uns zusammen die Leseliste für den Gabentisch heute bei Deutschlandfunk Kultur. Sie können uns eine Mail schicken an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder aber Sie rufen uns an unter 0800 22 54 22 54. Nicht nur heute empfehlen wir bei Deutschlandfunk Kultur Bücher für den Gabentisch, sondern es gibt natürlich unsere Sachbuchbestenliste das ganze Jahr über, die täglichen Buchkritiken und saisonal bedingt schön verpackt und hinterm Türchen versteckt unseren literarischen Adventskalender, den Sie jeden Tag bis Heiligabend in der Lesart hören können. Jetzt mit diesen zwei Empfehlungen von meinem Kollegen Thomas Fuchs und der Kollegin Wiebke Poromka.
Adventskalender. Ich verschenke dieses Jahr Glanz und Gloria von Henning Ahrens. Der Roman beginnt mit einer verwegenen Fahrradfahrt. Mit geschlossenen Augen braust Rock Oldekopf, der Held des Romans, durch Wald und Wiesen in das titelgebende Glanz. Dort will er seiner traumatischen Kindheit auf die Spur kommen. Glänzend ist hier in Glanz allerdings wenig. Wen wundert's? Düster heißt das Mittelgebirge, in dem das Örtchen liegt. Und so stößt Oldekopf nicht nur auf die eigenen Traumata, sondern vor allem auf gesellschaftliche Abgründe. Auf Friedhöfen werden mitternächtliche Dessous-Partys gefeiert, dunkle Gestalten mit kahlrasierten Schädeln grölen Nazi-Parolen, Schweinemastanlagen werden gesprengt und immerzu brausen Lieferwagen durch die Kulisse, beladen mit Paketstapeln aus dem Online-Versandhandel.
Ich verschenke diesem Jahr Fiona Griffiths von Harry Bingham. Es ist der 6. Band der Krimireihe rund um die Polizistin Fiona Griffiths. Fiona ist anders und sehr speziell. Sie hat Probleme mit Gefühlen, der Nähe zu Menschen und sie liebt es, Polizistin zu sein, weil ihr die Arbeit der Polizei Halt und Sicherheit gibt. Aber sie ist unfähig, sich an Regeln zu halten. Sie ermittelt auf eigene Faust und bringt ihre Umgebung zur Weißglut. Auch während der Aufklärung des neuen Fiona-Falls ist all dies wieder dabei. Eine Archäologin wird tot aufgefunden, sie wurde enthauptet und in ihrer Brust stecken drei Speere. Dann wird eine weitere Leiche gefunden und kurze Zeit später stecken wir mit Fiona in einer merkwürdigen Geiselnahme im Nationalmuseum. Und irgendwann sind wir plötzlich bei König Arthur und der Frage, ob es ihn wirklich gab, und dem mythischen Schwert Excalibur.
Soweit die Tipps vom literarischen Adventskalender hier bei Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt sind meine Gäste Elisabeth Ruge und Maria-Christina Piwowarski mit mir zusammen gespannt auf die Empfehlung von Frank Martens aus Pforzheim. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen zusammen.
Morgen.
Also ich habe eine Buchempfehlung, Die sieben Säulen der Weisheit von T.E. Lawrence. Es ist historisch. Und es beschreibt die Situation sehr, sehr gut im Nahen Osten. Und wenn man den Nahen Osten, sei es Jordanien, Syrien und die ganzen angrenzenden Staaten mal anguckt, die haben ja keine natürlich gezogenen Grenzen, so wie das Land entspricht und auch die Kulturen, sondern es sind damals von den Engländern und Franzosen gerade so mit einem Lineal quer durch die Landschaft gemacht worden. Und die ganze Eskalation, die da unten entstanden ist, die ist auch noch heute vorhanden. Also ich würde manchen von den großen Politikern mal empfehlen, dieses Buch zu lesen. Vielleicht kommt dann ein bisschen mehr Ruhe in dieses gesamte Gebiet hinein.
Also Ihre Empfehlung, Herr Mertens, ist vor allen Dingen, es ist immer noch aktuell. Also es ist ein historischer Stoff, aber der ist immer noch so aktuell, dass man es wieder und wieder lesen sollte. Das ist eine schöne Kategorie, Frau Ruge, ne? Bücher, die man sich immer wieder auf den Tisch legen sollte, um sie
Genau, also ich bin da ganz bei Herrn Mertens. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir immer wieder Bücher herausholen sollten, die schon etwas älter sind, die aber plötzlich eine große Aktualität haben. Und auf meiner Weihnachtsempfehlliste sind auch zwei dieser Art. Und zwar einmal das große Buch »Die Unfähigkeit zu trauern«, Grundlagen kollektiven Denkens von dem Ehepaar Mitscherlich geschrieben, das sich eben mit dem Deutschland nach den Nazi-Jahren beschäftigte. Und wo man eben doch sieht, dass es eine Bewegung der Verdrängung gegeben hat, Das ist ein Buch, das alle vom Titel kennen, aber viele nicht mehr gelesen haben, das uns, glaube ich, zu unserer Zeit sehr viel sagen kann. Und andererseits ein Buch, das vielleicht zu Weihnachten ja ein bisschen heftige Lektüre ist, aber Klaus Teweleits Männerfantasien. Mhm. Also wenn man sich anschaut, dass sich auf unseren Straßen doch so etwas austobt, was man rechten Terror nennen kann durchaus, dann sollte man vielleicht wieder zu diesem Buch greifen. Ich habe gerade Teweleit erlebt in der Volksbühne und muss sagen, ich war sehr beeindruckt von ihm als einem Menschen, der sehr auf Kommunikation, auf Dialog aus ist, als einen wirklichen Menschenfreund, der sich aber die Mühe gemacht hat, genau zu analysieren, Freikorps-Literatur zu lesen, ja, und zu versuchen zu verstehen, wie es zu diesen Gewaltexzessen kommen konnte Anfang des 20. Jahrhunderts, die ja dann eben auch zu Hitler und in die Nazi-Jahre gemündet haben und beide eingemündet haben. Und beide diese Bücher und eben auch die Empfehlung von Herrn Mertens, würde ich sagen, weisen darauf hin, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen müssen, um unsere Gegenwart zu verstehen.
Herr Mertens, wovon lassen Sie sich leiten, wenn Sie Bücher aussuchen? Wonach gehen Sie vor?
Also gerade Lorenz ist mir passiert, da gab es ja diesen Film, ne? Und dann habe ich gedacht, Menschenskinder, das Buch. Und ich habe das Buch schon jahrelang. Und da kann es sein, so im Turnus von 2-3 Jahren lese ich das dann mal wieder. Oder unter anderem zum Beispiel Solzhenitsyn, Archipel Gulag 1-3. Das sind alles Sachen, die sind nicht leicht zu lesen. Man muss sich die Zeit nehmen. Und dann ist es bei mir noch so, ich kann das, so wie ich es lese, wie ein Film vor mir ablaufen lassen, ja?
Schön.
Und da ist mir etwas passiert, gerade wenn ich mal darauf zurückgreifen darf, Archipel Gulag, da ist doch vor Jahren dieser junge Mann da mit seinem Propellerflugzeug da auf dem Roten Platz gelandet, ne? Und dann, ich hatte die Vorstellung von der Beschreibung von Solzhenitsyn mit diesem Gefangenenlager. Und er ist ja dann eine Zeit lang in so ein Lager gekommen. Und ich glaube, es war der Stern, der hat Bilder gebracht. Das hat also dem entsprochen, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise wie Solzhenitsyn es geschildert hat. Ja, also eine Horrortrip hoch 3, gell?
Also diese Bilder, die Sie im Kopf hatten, die wurden plötzlich dann mit der Realität deckungsgleich. Frau Piwowarski.
Richtig.
Der Herr Mertens, vielen Dank dafür, uns so großartig von Weltpolitikproblemen zu Solzhenitsyn gebracht hat. Fällt mir spontan tatsächlich ein, was ich auch mitgebracht habe. In diesem Jahr ist im Weidle Verlag das Buch von Mustafa Khalifa, Das Schneckenhaus, erschienen in der Übersetzung aus dem Arabischen von Larissa Bender. Und darin erzählt romanhaft der Autor, der eben selber über 10 Jahre in einem Wüstengefängnis in Tadmur inhaftiert war, ohne Grund, erzählt er die Geschichte seines Protagonisten, dem im Prinzip in den 80er Jahren dasselbe passiert. Ein junger Regiestudent, der aus Paris nach Hause, nach Syrien zurück will, in Damaskus am Flughafen landet und direkt dort, ohne Angabe von Gründen und ohne Prozess, eingekerkert wird in diesem wirklich schrecklichen, grauenvollen Ort, der mittlerweile vom IS tatsächlich auch zerstört wurde. Und erzählt, wie sich der Protagonist wirklich wie in so ein Schneckenhaus zurückzieht. Mhm. Er die ganze Zeit versucht, irgendwie dieses Grauen zu überleben. Da wir gerade bei Solzhenitsyn waren, Herr Mertens, fällt mir das auf jeden Fall dazu ein, auch um so ein bisschen über diesen eurozentrierten literarischen Tellerrand zu schauen, ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
Frank Mertens, danke schön für die Anregung aus Pforzheim, Die 7 Säulen der Weisheit von Lorenz. Und wir gehen zu Ulrike Horn nach Konstanz. Guten Morgen, Frau Horn.
Ja, guten Morgen.
Welchen Tipp haben Sie für uns und den Gabentisch?
Ich würde Ihnen empfehlen von Theresa Brammer, Auf dem Wasser treiben. Das ist erschienen dieses Jahr ganz neu bei List. Und es ist eine Familiengeschichte im Grunde genommen. Es beginnt mit dem 55. Geburtstag der Mutter. Die Kinder sind schon erwachsen und während diesem Geburtstag taucht ein Mann auf, den alle eigentlich nicht kennen, aber der auf den ersten Blick dem Vater dieser Kinder, also dem Mann der Mutter, sehr ähnlich sehen, der aber von einem Tag auf den anderen verschwunden ist, als der jüngste Sohn 9 Jahre alt war. Und das ist das Trauma dieser Familie im Grunde genommen. Und dann geht es immer wieder in Rückblenden. Man versucht herauszufinden, warum dieser Vater gegangen ist. Und jetzt ist auch diese Mutter noch verschwunden, was bei den drei erwachsenen Kindern ja dieses große Trauma auslöst. Und sie versuchen jetzt quasi in Rückblenden diesem Vater nochmal auf die Spur zu kommen und auch die Mutter zu finden.
Theresa Brammer ist eine österreichische Autorin, ne?
Österreichische Autorin, hat bisher, glaube ich, hauptsächlich Krimis geschrieben und ist jetzt mit dem ersten Familienroman auf den Markt gekommen.
Bei beiden Gästen, Frau Brammer, wollte ich schon sagen, Frau Horn, gehen die Augenbrauen hoch. Frau Piwowarski, Sie haben es wahrscheinlich auch gelesen, oder?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht getan, aber ich musste sofort bei Österreich an ein anderes Buch denken. Aber ich finde es großartig, was Frau Horn da erzählt hat und will es jetzt unbedingt lesen. Ich mache mir gerade mal eine Notiz.
Für wen eignet sich dieses Buch, Frau Horn?
Also ich wollte es eigentlich meinem Bruder schenken, wäre meine ganz schöne Tradition, dass ich ihm jedes Jahr einen Roman zu Weihnachten schenke, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, dieser Vorschlag von Gerd Müller hat mich jetzt mal so ein bisschen ins Zweifel gebracht, weil das ist ja auch ein perfektes Buch, glaube ich.
Der Trend geht ja zum Zweitbuch.
Bei der Frau Brammer wollte ich einfach nochmal sagen, sie kann es unheimlich gut beschreiben, was so ein Weggang auslöst bei den einzelnen Familienmitgliedern. Also keiner, vor allen Dingen auch nicht die Kinder, schaffen es, mit diesem Verlust umzugehen. Und die Mutter wird durch diesen Verlust auch zu einer, das weiß man schon relativ am Anfang, zu einer großen Lüge verleitet. Und das ist auch der Grund, warum sie dann endlich, also eigentlich auch geht. Mhm. Und ich finde, dass das die Frau Brammer unheimlich gut hinkriegt, zu beschreiben, wie einfach diese Familienkonstellationen durch so einen Schicksalsschlag sich verändert.
Ja, Frau Ruge.
Ja, also ich interessiere mich persönlich immer sehr für Bücher, die sich mit Familien beschäftigen, sei es in Romanform oder sei es, und da würde ich eben eine große Familienautorin hier empfehlen worden, sei es in Form von Biografien, literarischen Biografien, also erzählerischen Biografien, und da fällt mir eben unbedingt Susanne Kippenberger ein, die zwei große, fabelhafte Familienbücher geschrieben hat. Einmal das Buch über ihren Bruder Martin Kippenberger und seine Familie. Seine Familie sind aber auch nicht nur die angeborenen Familienmitglieder, sondern eben auch seine Freunde, die Künstler, Künstlerinnen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also Familie ist hier ein sehr schöner, weit gefasster Begriff und zeigt eben auch, wie dieser Künstler, der ja auch ein großer Ironiker, auch ein Zyniker war, eben zugleich auch eine Großzügigkeit hatte, wenn es um die Menschen ging, um ihn herum. Das ist ein wunderbares Buch, auch über bundesrepublikanische Geschichte. Und andererseits hat sie ein tolles Buch geschrieben über Decker Mitford, das heißt das rote Schaf der Familie. Und da geht es eben um Jessica Mitford und ihre fünf Schwestern, die ja wirklich eine illustre, kaum zusammenzubringende Gruppe von Frauen sind, unter anderem Diana Mitford, die Schwester, die mit Oswald Mosley, dem englischen Faschistenführer, verheiratet war, Unity, die sich in Hitler verliebte, Nancy Mitford, große Schriftstellerin, dann eben noch zwei weitere und dann eben Decker, die nach Amerika ging, Bürgerrechtlerin wurde, Kommunistin war, ein großes Buch, einen großen amerikanischen Bestseller geschrieben hat, also zu den Gebräuchen um den Tod herum in Amerika. Also das sind große Familien-Sagas, die eben uns sehr, sehr viel über unsere Zeit verraten.
In Ergänzung zu dem Tipp von Ulrike Horn, Theresa Brammer auf dem Wasser treiben. Frau Horn, vielen Dank für diesen Geschenketipp.
Sehr gerne.
Ich glaube, Ihr Bruder hat gute Chancen, zwei Bücher zu bekommen in diesem Jahr.
Ja, unbedingt.
0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir sind heute im Gespräch mit der Literaturagentin Elisabeth Ruge und der Buchhändlerin Maria Christina Piwowarski, weil wir Bücher für den Gabentisch zusammenstellen. Und da würde mich natürlich Frau Piwowarski interessieren, wie Sie eigentlich diese Unmengen an Büchern für Ocelot, für die Buchhandlung hier in Berlin sortieren. Gibt es so ein ABC oder haben Sie einen Kann-Weg-Stapel oder so ein Drei-Sterne-System?
Na, wenn die Verlage so zweimal im Jahr ihre Programme machen, dann gucken wir natürlich die Vorschauen durch und wir sprechen mit den Vertreterinnen und Vertretern dieser Verlage und sind dann natürlich auch sehr darauf angewiesen, was glauben wir und was erlesen wir uns dann selbst und was muss bewiesen werden. Und wir haben halt das große Glück, dass die Menschen, die bei uns einkaufen und nach Büchern suchen, sehr, sehr auch interessiert daran sind, wie unsere eigene Meinung zu Titeln ist und dass sie sehr auch unserem Lesegeschmack folgen, also gerne literarische Titel nehmen, die eben, wie gesagt, abseits von so Bestsellern Bestsellerlisten sind. Und dann lesen wir und dann finden wir was toll und dann verkauft es sich gut und dann liegt es auf einem tollen Platz. Das ist eigentlich relativ einfach. Also Frau Ruge zum Beispiel mit der Agentur, die ja so ganz viele Manuskripte prüfen muss, ich glaube, die hat es weitaus schwerer. Wir können uns ja darauf verlassen, dass zumindest jemand schon eine Vorauswahl getroffen hat.
Aber es ist ja interessant, dass Sie sagen, wir haben diesen Stapel oder wir haben diesen Ansatz, was muss bewiesen werden? Hm. Also Sie würden sagen, es gibt Bücher, die sind im Grunde genommen, werden die behandelt wie Rohrkrepierer und wir wollen den Leuten klar machen, dieses Buch musst du lesen, denn es ist ein gutes Buch.
Ganz genau, und dazu müssen wir es auch komplett lesen und dann müssen wir das auch beweisen, weil wir stellen ja das Sortiment zusammen. Das heißt, die Leute, die in den Laden kommen, die können schon mal darauf vertrauen. Wir haben uns was dabei gedacht, bei allem, was da liegt. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, dann zusammenzubringen, was zusammengehört, nämlich die Literatur und die LeserInnen.
Und wenn das Feedback so ist, dass Sie sagen, nee, ist schon ein Rohrkrepierer, das haben Sie jetzt leider.
Das passiert. Also es passiert auch, dass ich mir von einem Buch ganz wahnsinnig viel verspreche, dann lese ich das und dann denke ich, um Gottes Willen. Sage ich jetzt aber nicht, was das war.
Nein, wir wollen auch keine Verrisse heute. Wir wollen nur die tollen Sachen. Und dazu, zu den tollen Sachen, Frau Ruge, gehört natürlich Ihr aktuelles Lieblingsbuch Georg von Barbara Honigmann.
Ja, das ist wirklich ein ganz besonders tolles Buch, das ich nur allen empfehlen kann. Menschen, die an einem literarischen Text interessiert sind, an einem außerordentlich geglückten literarischen Text, aber auch Menschen, die an Lebensgeschichten interessiert sind, Menschen, die an Zeitgeschichte interessiert sind. Barbara Honigmann hat in ihren Büchern eigentlich immer Autobiografisches verarbeitet. Sie hat ja auch das Leben ihrer Mutter sehr anschaulich und auf sehr besondere Art beschrieben. Dies ist ein schmales Buch, ich glaube 160, 180 Seiten. Ein schönes Buch, wenn man es in die Hand nimmt, weil darauf ihr Vater abgebildet ist, Georg Honigmann. Das Buch heißt ja auch Georg und es blickt einem ein Mensch entgegen mit einem schönen Gesicht, aber auch einem melancholischen, traurigen Gesicht. Und man schaut sich das an und möchte eigentlich sofort etwas über ihn wissen. Und dann begibt man sich mit Barbara Honigmann auf eine Reise. Das Buch ist eine anhaltende, schöne, literarische, aufwühlende Suchbewegung. Der Vater ist ein Lebemann, ein Mensch, der aus bürgerlichen, großbürgerlichen Verhältnissen stammt, Kommunist geworden ist. Ähnlich wie beispielsweise auch bei dem Vater von Irina Liebmann, Rudolf Hernstadt, jemand, der also sich in die Ideologie, in die ideologische Welt des Kommunismus hineinbewegt hat, aber im Grunde genommen zu feinfühlig, zu intelligent ist, um dem Kommunismus wirklich zu verfallen und dadurch in eine große innere Spannung gerät in Ost-Berlin. Ein Mann, der immer wieder Frauengeschichten hat, oft verheiratet ist, die Frauen verlässt und wenn er die Frauen verlässt, das ganze Leben, das er mit ihnen geführt hat, also sein ganzes bisheriges Leben zurücklässt, immer wieder neu anfängt, ein trauriger Mensch, ein einsamer Mensch, jemand, mit dem die Autorin auch in Streit gerät, weil er sich nicht vom Kommunismus abwendet, obwohl er doch wissen muss, was eben im 20. Jahrhundert an Leid und Unglück, an Terror eben mit dieser Ideologie verbunden ist. Es ist ein großartiges Buch, ein schmales und ein sehr großes Buch.
Was hat Sie an Georg von Barbara Honigmann so aufgewühlt, weil Sie das gerade auch nochmal betont haben, dass das ein sehr
aufwühlendes... Die Widersprüchlichkeit, aber auch die Unfähigkeit oder die Schwierigkeit, einen Menschen wirklich zu kennen und sich das auch immer wieder einzugestehen und trotzdem nach ihm zu suchen. Also das darin, ist schön.
Haben Sie sich darin wiedergefunden als Tochter von Gertrud? Dass sie
also weniger, weil mein Vater so wäre wie Georg Honigmann, aber weil ich natürlich durch die Arbeit meines Vaters und durch das Aufwachsen gemeinsam mit ihm, durch die Länder, die ich durch ihn kennengelernt habe, natürlich mit diesen großen Themen des 20. Jahrhunderts, die eben die großen ideologischen Themen sind, der großen Diktaturen, also immer wieder konfrontiert worden bin und das hier alles auf unglaubliche Weise komprimiert und mit großem stilistischen Willen in diesem kleinen Buch, schmalen Buch, wunderbaren Buch wiederfinde.
Klaus Sohnemann in Hamburg hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Sohnemann.
Ja, guten Morgen in die Runde dort. Sehr interessant und passt ja wie Faust aufs Auge. Jetzt noch mal so kurz vor Weihnachten und kommt mir sehr gelegen. Darf ich mal eben Ihnen kurz meine beiden Empfehlungen sagen?
Sehr gerne,
unbedingt.
Kürzlich gelesen Hauke Friedrichs Funkenflug, August 1939. Fand ich eine ganz interessante Aufmachung, wie er so die verschiedenen Aspekte, also so immer verschiedene Orte aufgeführt hat, wie dort nicht nur im politischen, sondern auch im privaten sich das Leben in diesem Monat vor dem Zweiten Weltkrieg abgespielt hat. Fand ich so ganz nett.
Aber wo spielt das? Nicht so schnell, Herr Sohnemann. Wo genau spielt von Hauke Friedrichs Funkenflug?
Eigentlich in ganz Deutschland oder auch in Europa, dass ein schwedischer Diplomat hin und her flieht zwischen London und Berlin und mit Macmillan und Göring spricht, und um doch noch den Krieg abzuwenden. Und ja, also ich weiß nicht, ob das alles so gewesen ist, aber wenn es so gewesen ist, hat der Hauke Friedrichs eine ganz tolle Recherche gemacht. Und das ist so in einzelnen Kapiteln, aber in einzelnen Absätzen dort wiederum, dass zum Beispiel auch die Leute der Weißen Rose, was die gerade machen, die eine macht Urlaub in Worpswede und dann fährt sie wieder zu ihrem Freund zurück und so weiter. Und das alles so kurz vor dem Krieg, da kann man sich gut hineinversetzen und sagen, Mensch, hallo, auf einmal wird diese Zeit doch sehr, sehr spannend und man kriegt richtig Angst davor. Das ist das eine. Aber dann jetzt der absolute Klopfer. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, selten hat mir ein Buch so viel Spaß gebracht. Und ich habe es so gern gelesen und beim Lesen auch gelacht.
Jetzt sind wir aber gespannt.
Ja, Sie wissen, was kommt. Für uns Norddeutschen, Lötben Platt muss es schnacken können. Das ist Störe Hansen in der Mittagsstunde. Ja. Und das ist also der absolute Klopfer. Und ich habe schon vorgelesen, das alte Land. Ich wohne selber auch in Ottensen. Und da dann auch konnte ich das gut so vergleichen mit den Cappuccini-Müttern. Und aber hier ist nochmal eine richtige Steigerung. Und das ist auch nicht so skurril, aber ich kann mich da sehr gut hineinversetzen. Also das ist wirklich eine Empfehlung, wo ich sagen muss, hey, wenn ihr was, wo jemand nicht so gerne liest, und aber auch wie ich angerufen habe, habe ich gleich gefragt, können Sie Platt? Nee, sagt sie, aber ich kann es verstehen, sagt Ihre Kollegin da. Ne?
Mein Vater haben
sie
konnte
denn,
Platt.
Herr Sohnemann, haben Sie die Dörte Hansen auch mal bei einer Lesung erlebt?
Leider noch nicht, aber das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen.
Sie kann ja einfach noch so fantastisch, was heißt noch, sie kann fantastisch Platt lesen. Und das ist ja auch nicht jedem Autoren gegeben, sein eigenes Buch so zu präsentieren. Also ich finde, Dörte Hansen macht das ganz hervorragend.
Die Königin des Plattlesens ist ja Ina Müller, die habe ich mal gehört. Boah, die kann ja richtig gut Platt lesen.
Herr Sohnemann, danke schön. Noch
bitte ganz kurz eine Frage.
Ja, gerne.
Bei Deutschlandfunk Kultur wurde empfohlen, mal ein Schriftsteller, John Williams. Ist der irgendwie bekannt? Und da wurde nicht groß drauf eingegangen, aber der war diejenige, die den empfohlen hat, hat so geschwärmt, dachte ich, Mensch, da muss man mal nachgucken, bin ich noch nicht zugekommen.
Ich habe nicht im Kopf, wer davon geschwärmt hat, aber wir haben ja Maria Christina Pivovarsky, die Allzweckwaffe hier aus Berlin bei uns im Studio, die so ziemlich alles gelesen hat.
Das stimmt. Herr Sohnemann, Sie sollten wirklich unbedingt den Stoner lesen. Also das können Sie einfach jetzt über die Weihnachtsfeiertage, es ist ein kleines, tolles Buch. Das finde ich, danach weiß man genau, John Williams gehört wegen dem Stoner einfach zu. Da wird einfach geschwärmt, das können Sie getrost kaufen. Stoner heißt das.
Zwei Sätze noch zu Stoner?
Das ist einfach ein ganz faszinierendes, sehr, sehr amerikanisches Buch, liest sich aber rasend schnell und hat irgendwie gehört, so finde ich, so mit in so eine Lebensbibliothek ganz schnell rein. Man vergleicht ganz viele Bücher mit Stoner und sie müssen alle diese Hürde halten.
Und das ist bei lebt uns? Der noch?
John Williams lebt noch.
Ah ja, gut.
Das denke ich.
Und wir, haben herausgefunden, dass es die Gabriele von Arnim gewesen ist, Klaus Sohnemann, die das bei uns vorgestellt hat. Aber jetzt hat Maria Christina Pivovarsky nochmal nachgelegt, also Stoner von Johnny Williams.
Darf ich ganz kurz noch eine Empfehlung von Ihnen haben?
Ja.
Und zwar ganz kurz nochmal zu John Williams. Das erinnert mich an Tom Wolfe mit Fegefeuer der Eitelkeiten und ein ganzer Kerl. Kann das so sein?
Das kann sehr sein. Also das ist faktisch so.
Damit auch noch die anderen rankommen. Meine liebe Schwester, die sagt, ja, schenk mir ein Buch. Ich lese im Augenblick Michelle Obama. Und also so Lebensläufe. Und das packt sie.
Ja.
Was können Sie mir da empfehlen?
Ja, also ich kann Ihnen ein Buch empfehlen. Ich weiß aber nicht, ob Ihre Schwester Englisch liest. Ein Buch, das ich aber allen Menschen, die politisch interessiert sind, aber eben auch an außerordentlichen Lebensgeschichten interessiert sind und an fantastisch geschriebenen Biografien, das ist das Buch von Susan Rice. Das ist die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin von Obama gewesen und auch UN-Botschafterin. Die hat ein tolles Buch geschrieben. Das sind politische Erinnerungen, die aber sehr persönlich sind. Das heißt Tough Love, also harte Liebe, My Story of the Things Worth Fighting For. Und das ist natürlich ja, ein großer Gesang auf rational betriebene Politik, wie wir es heutzutage im Weißen Haus eigentlich nicht mehr erleben und dadurch alle auch in große Gefahr geraten. Überhaupt in vielen unserer demokratischen Gesellschaften sehen wir ja ein Radikalismus, ein Irrationalismus und da ist sie doch aus ganz anderem Holze geschnitzt. Sie ist eine Frau, eine farbige Frau, die es eben geschafft hat, in die große Politik zu kommen und die das eben auch diese persönlichen Zusammenhänge sehr, sehr anschaulich und mitreißend zu beschreiben vermag. Sie beschreibt über ihre Familien, also die Vorfahren ihres Vaters waren noch Sklaven, die Vorfahren ihrer Mutter waren Einwanderer aus Jamaika, ihre Eltern haben beides geschafft, haben studiert, haben Karriere gemacht und gleichzeitig haben sie eine wüste Ehe geführt, eine schwierige Ehe, auch voller Gewalttätigkeit, was eben diese junge Frau, dieses junge Mädchen dazu geführt hat, schnell sehr eigenständig zu werden. Mhm. Also diese Verquickung ohne jede Sentimentalität, auch ohne zu intim zu werden, von dem ganz Persönlichen und wie das eben in die große Politik führt, das ist faszinierend. Ich kenne eigentlich kein vergleichbares Buch.
Und das ist der Literaturtipp von Elisabeth Ruge für Klaus Sohnemanns Schwester und natürlich für alle anderen auch, die sich für unsere Bücher für den Gabentisch interessieren. Ganz herzlichen Dank, Herr Sohnemann, für Ihren Anruf aus Hamburg. Literaturtipp bis zu Weihnachten bei Deutschlandfunk Kultur. Wir haben eine Mail bekommen von Petra Rühle. Sie schreibt, ein Buch, welches mich vollkommen eingenommen hat, im allerbesten Sinne ist Ein Gentleman in Moskau von Amor Towles. Es war ein Zufallsfund. Auf meiner Arbeitsstätte gibt es immer eine Kiste mit Probeexemplaren. Ich wusste gar nicht, was ich damit nach Hause genommen hatte. Eine wunderbare Geschichte, sehr zu empfehlen für unsere heutige Zeit, geschrieben in einer sensationellen Sprache, die wirklich Freude macht. Danke dafür, Petra Rühle. Und am Telefon wartet in Eisenach Gustav Lehmann. Guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen.
Oh, das ist ein junger Gustav Lehmann. Guten Morgen, Gustav.
Hallo.
Hallo. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 11 Jahre.
Ah, was liest man mit 11 Jahren und legt es auf den Gabentisch für Weihnachten?
Also ich lese Kleine Schritte von Louis Secker.
Aha. Toll. Was ist das für ein Buch?
Das habe ich mal verlegt. Als ich noch Verlegerin war, da freue ich mich, dass du das Buch entdeckt hast. Aber erzähl mal davon.
Ja, genau.
Ich höre gerne wieder davon.
Also ich habe das sogar hier in dieser Sendung entdeckt.
Oh.
Ich habe nämlich letztes Jahr, habe ich zugehört und da war Christian Dunker von der Bücherhandlung Geistesblüten aus Berlin da.
Ja.
Genau, der ist
und,
auch
da. Da habe ich auch angerufen, nämlich wegen dem Buch Percy Jackson. Und er hat mir dann das Buch Löcher empfohlen, das ist auch von Louis Secker. Und das hat mich auch sehr gefesselt. Und da habe ich dann zu Weihnachten das Buch Kleine Schritte bekommen.
Wovon handelt Kleine Schritte, Gustav?
Es handelt von Deo, das ist ein Spitzname. Der ist aus der Jugendbesserungsanstalt Camp Green Lake entlassen worden mit seinem Freund X-Ray. X-Ray wohnt in der gleichen Stadt wie er, aber in einem anderen Stadtteil, deswegen sehen sie sich nicht so häufig.
Mhm.
Deswegen wundert es Deo auch, als er X-Ray plötzlich wieder sieht. X-Ray hat eine Idee, eine Geschäftsidee, nämlich er will Musikkarten für ein Konzert von Kyra de Leon verticken.
Mhm. Teures Geld, für viel Geld will er das wahrscheinlich verticken.
Für 125 Dollar.
Mhm. Und dann?
Und da das nicht legal ist,
ja,
hat Deo ein wenig Bedenken und weiß nicht, ob er mitmachen soll oder nicht.
Und darf man verraten, wie sich der Deo entscheidet, ob er mitmacht oder nicht? Oder ist das schon zu viel verraten?
Er macht mit. Aha. Und die letzten zwei Karten, die sie haben, die sie dann auch verkaufen wollen, die verkauft X-Ray alleine.
Aha.
Obwohl das Deo eigentlich nicht wollte. Er wollte nämlich mit seinem Nachbarskind namens Ginny ins Konzert gehen.
Ja.
Ginny ist jünger als er, also sie ist ungefähr 9, er ist 16. Und sie mag Kyra de Leon sehr und will deswegen ins Konzert.
Gustav, ich glaube, mehr dürfen wir nicht verraten, sonst verraten wir das komplette Buch und dann kauft es keiner mehr, dann ist es keine Überraschung mehr. Ich finde es toll, dass du das vorgeschlagen hast, kleine Schritte. Und ich finde es klasse, dass du es bei uns damals gehört hast im Programm und danke dir sehr dafür, dass du angerufen hast, dass du ein Stammhörer geworden bist und weil du die 9-jährigen und 16 Jahre alten Geschwister erwähnt hast. Ich glaube, Frau Piworowski, ihre Kinder sind 9 und 11, so um den Dreh.
Die
ist das
sind,
richtig?
9 und 16, aber was aber ich, auch Gustav, 9 und 16. Du hast ein großartiges Gedächtnis. Wenn du mal nicht weißt, was du später machen sollst, dann werd doch bitte Buchhändler,
ja, toll,
weil sowas können wir brauchen.
Wie ist das mit Ihren Kindern? Sind das auch Leseratten, so wie Gustav
Lehmann? Nee, überhaupt nicht. Die sind ja quasi, die sind ja mit Literatur zugeschüttet worden, seit die geboren sind. Und deswegen ist es für sie eigentlich überhaupt nicht mehr attraktiv. Und das war, glaube ich, auch mein Fehler. Aber ich habe tatsächlich eine Sache entdeckt, mit der ich sie beide so zumindest ansatzweise zum Lesen gebracht habe. Es ist ja auch schwierig, 9 und 16, völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Aber es gibt diese ganz, ganz, ich weiß nicht, Gustav, ob du die auch kennst, diese ganz grandiosen Hörspiele von Fred, diese archäologischen Zeitreiseabenteuer. Und die gab es immer nur als Hörspiele, da ist der Fred dann in eine Zeit gefallen und hat die Wikinger entdeckt oder eben war im Pergamon oder in Tel Halaf oder die Skythen. Und das war so unglaublich spannend und so toll erzählt und mit so schöner Musik, dass ich auch immer im Zimmer geblieben bin und mir das auch mit angehört habe. Und das haben beide Jungs gehört. Und jetzt endlich hat die Birgit Tetzner, die den Fred erfunden hat, ein richtiges, richtiges Buch daraus gemacht. Und weil sie das so perfekt haben wollte, wie sie es eben machen wollte, hat sie auch einen eigenen Verlag dafür gegründet. Und jetzt gibt es eben Fred bei den Wikingern mit so ganz wunderschönen Zeichnungen von Karl Uhlenbrock, so eine Art Sachbuchmischung, aber es erzählt auch eine ganz spannende Geschichte. Man weiß hinterher, wie die Wikinger Boote gebaut haben, was sie gegessen haben.
Und wie genau ist das illustriert?
Das ist einfach ziemlich, also es ist schon ziemlich bunt und vielfarbig. Da gibt es also auf Doppelseiten.
Also Sie haben es dabei?
Genau, ich habe es auch dabei. Da gibt es auf Doppelseiten so richtig große Bilder und zwischendurch gibt es eben Textblöcke, die die Geschichte erzählen. Fred hat Archäologeneltern und immer, wenn er irgendwie mit der Klasse, der ist 14, der Fred, im Museum ist oder irgendwie was Spannendes erlebt, dann fällt er in diese Zeit. Und das ist aber nie albern oder komisch, sondern immer unglaublich spannend und total ernst. Und dann lernt er wirklich andere Kinder aus dieser Zeit kennen und erlebt also wirklich ganz, ganz spannend mit ganz viel Hintergrundwissen auch eben die Abenteuer.
Gustav, hast du mitgeschrieben? Birgit Tetzner, Fred bei den Wikingern? Sonst würde ich vorschlagen, dass du das jetzt aufschreibst. Ganz lieben Dank dafür, dass du angerufen hast aus Eisenach und uns diesen tollen Tipp gegeben hast, kleine Schritte. Jetzt haben wir das eine für die Jüngeren, Frau Piworowski. Gibt es noch ein Buch für 16-Jährige, was Sie uns in ungefähr 30 Sekunden vorstellen können?
Vielleicht Sandra also Hoffmann, Das Leben spielt hier, könnte ich vielleicht ganz schnell sagen. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen Una und P und das geht auch um Surfen. Es ist aber auch eine Geschichte über Lebensphilosophie und ein Buch, wo man lesen lernt. Also lesen im Sinne von literarisches Lesen lernt. Wunderbar geschrieben von der Autorin Sandra Hoffmann, die ja preisgekrönte eben Erzählerin ist, Romanschriftstellerin, ihr erstes Jugendbuch. Und das kann ich nur jedem... Das ihr erstes Jugendbuch und es ist großartig. Das Leben spielt hier.
Sagt die Literaturagentin Elisabeth Ruge, die heute zu Gast ist hier bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der Buchhändlerin Maria Christina Piworowski. Denn es geht um Bücher für den Gabentisch und wir freuen uns nach wie vor auf Ihre Empfehlungen, auf Ihre Anrufe unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber Sie schicken uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. mit Gisela Steinhauer.
Weihnachten ist dazu da, all die Bücher zu verschenken, die dann noch während der Feiertage oder aber später in den Ferien weggeschmökert werden sollen. Heute vor dem dritten Advent ist die Zeit, von diesen Büchern zu erzählen. Und deshalb tauschen wir uns heute mit Ihnen über Ihre Geschenke aus. Wir, das sind die Literaturagentin Elisabeth Ruge und die Buchhändlerin Maria-Christina Piwowarski.
Hallo.
Und wir starten die zweite Stunde mit zwei Empfehlungen aus unserem Adventskalender, den Sie jeden Tag bei uns in der Lesart hören können. Martin Meyer und die Kollegin Marianne Alweis haben gelesen.
Adventskalender. Ich verschenke dieses Jahr Ein empfindsamer Mensch von Jachim Topol. Eine Schaustellerfamilie aus Tschechien erlebt 30 Jahre nach der Wende, dass die Zeit der Freiheit, von der auch sie profitiert haben, vorbei ist. In ihrem runtergekommenen Camper mit ihren zwei Kindern von Alkohol, Armut und Gewalt gezeichnet, werden sie aus England von Brexit-Anhängern vertrieben, aus Spanien von Massentourismus-Hassern und in Ungarn, da belagern schon die Flüchtlinge den Bahnhof. Die vier landen erst im ukrainischen Kriegsgebiet, wo Gérard Depardieu nackt durch den Wald rast und er ist noch die normalste Figur in dieser furiosen Freakshow und schließlich in ihrer Heimat, am Rande Prags, am Rande einer bürgerlichen Existenz, wo Alte, wo Aussortierte, wo auch frühere Dissidenten an einem Nebenfluss der Moldau dahin vegetieren.
Ich verschenke einen großen Roman über Liebe und Schuld, die Julian Barnes in Die einzige Geschichte aufgeschrieben hat. Das Ganze beginnt im miefigen Großbritannien der 1960er Jahre. Wir lernen den 19-jährigen Paul kennen, der sich in Susan verliebt. Sie ist fast 30 Jahre älter und verheiratet. Und Paul fühlt so stark, wie man es eben nur bei dieser allerersten Liebe im Leben fühlen kann. Susan ist wirklich die Frau fürs Leben. Allen Hindernissen dieser Amour-Fou zum Trotz.
Danke also an Marianne Alweis und Martin Meyer. Und in Marienberg wartet Rainer Wohlgemuth. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind gespannt auf Ihre Tipps, ja, Herr Wohlgemuth.
Ich möchte folgendes Buch verschenken von Günter de Bruijn, Der 90. Geburtstag. Mhm. Günter de Bruijn ist ein gestandener ostdeutscher Autor und er hat es verstanden mit einer Familiengeschichte. Es ist also ein Bibliothekar, ein verwitweter Bibliothekar, der in Berlin gearbeitet hat, in Ostberlin. Und seine Schwester, eine ehemalige Grüne, die nach der Gründungszeit die Grünen nicht verlassen hat, aber dann enttäuscht war. Und diese beiden Personen ziehen sich zurück auf sozusagen auf einen alten Teil in Brandenburg, aus dem Dorf, aus dem sie herkommen. Und die ganzen Familienmitglieder und das entsprechende Personal ringsherum, das gestattet de Bruijn, also eine ganz interessante Analyse der Entwicklung in unserer Gesellschaft hier vor Ort, also in ganz Deutschland, der letzten 8 bis 10 Jahre.
Mhm. Also so eine Mischung, ne? Zeitgeschichte, Gesellschaftsentwicklung, Familiengeschichte, alles mit dabei. Wer hat Ihnen das empfohlen, Herr Wohlgemuth? Wie sind Sie darauf gekommen, auf dieses Buch?
Also ich kümmere mich eigentlich, wenn ich nach Büchern schaue, um gestandene Autoren, was da passiert, weil von der Sprache her und auch von der Geschichte her, von der Substanz her, kann ich mich darauf verlassen, dass mich das anspricht. Mhm. Und dann sieht man, wenn man liest, das ist es oder das ist nicht ganz so. Ich lese auch Walser oder andere Schweizer Autoren. Ja, und hier das Buch, das ist bei uns im MDR als Lesung auch erschienen. Ah, ganz wunderbar auch gelesen, das Buch.
Mit wem tauschen Sie sich dann aus über solche Bücher? Haben Sie einen Lesekreis oder sind Sie eher so einer, der lieber alleine liest und gar nicht gerne so viel redet über Bücher?
Ja, das stimmt. Ich lese allein, meistens abends im Bett. Und im Netz natürlich. Ne? Im Netz und auch in den Tageszeitungen, in den Kulturteilen und so kriegt man ja schon einiges mit, was so an guter Literatur neu erscheint.
Frau Piwowarski. Umso schöner, dass Sie angerufen haben. Das ist toll. Ich wollte nur kurz mal einschlagen in das, was Sie gesagt haben mit den gestandenen Autoren. Ja. Und da wüsste man, was man kriegt. Und ich habe dieses Jahr so eine ganz großartige Überraschung erlebt. Und zwar ist eines meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr gerade sprachlich ein Debüt von einer norwegischen Autorin. Norwegen war ja Gastland der Frankfurter Buchmesse 2019 und Kirstine Refstrup hat Ich Unika geschrieben und Elke Ranzinger hat das ganz, ganz großartig übersetzt. Und was sie auch gesagt haben, dass man eben über Literatur Sachen kennenlernt, auch das Vergessen verhindern kann. Ich zum Beispiel, obwohl ich eine Buchhändlerin bin, ich weiß fast gar nichts über Unika Zürn. Und Kirstine Refstrup hat in ihrem Debütroman eine literarische Fantasie über sie geschrieben. Die ist im Nordverlag erschienen und der Nordverlag sitzt in Kopenhagen und verlegt auf Deutsch Bücher aus nordischen Ländern. Und das ist ein unglaublich spannendes Konzept. Und Unika Zürn ist hier am Wannsee im Grunewald aufgewachsen, also 1916 geboren. Sie hat dann so ein ziemlich klassisches Leben geführt, sehr gut bürgerlich geheiratet. Der Mann hatte eine Affäre, hat sich scheiden lassen, hat ihr das Sorgerecht für die beiden Kinder entzogen. Sie ist also tief fast zerbrochen daran, hat dann irgendwie aber ihre Liebe zur Kunst entdeckt. Sie ist ja sehr also relativ bekannt geworden als Zeichnerin und eben auch mit ihren Anagrammen. Sie hat sich im Kreis der Surrealisten rumgetrieben, fürs Theater geschrieben und hat dann Hans Bellmer kennengelernt, mit dem sie nach Frankreich gegangen ist. Und dieses Buch zeigt eine kurze Passage aus dem Leben von Unika Zürn, die eben mit Hans Bellmer in Frankreich fast verarmt auf einem kleinen Dorf in einem Haus lebt und an einem neuen künstlerischen Projekt arbeitet. Mhm. Und das ist sprachlich so intensiv und so gänsehäutig, fast lyrisch, das hat mich schwer beeindruckt. Unika Zürn hat sich leider umgebracht, die hat Schizophrenie gehabt, ich glaube 1970 hat sie sich das Leben genommen. Aber diese Frau dem Vergessen zu entreißen, das ist Kirstine Refstrup also beeindruckend gelungen. Und die also Übersetzung von Elke Ranzinger, es liest sich wie ein Gedicht.
Herr Wohlgemuth, das war jetzt der Buchtipp von der Buchhändlerin. Ist das auch eine Anlaufstelle für Sie? Gehen Sie gerne in die Buchhandlung und lassen sich beraten?
Ja, also mehr meine Frau, aber sie bringt dann die Tipps auch mit.
Das ist gut.
Aber sie hat zum Glück noch eine Buchhandlung und da ist sie schon immer mal zugegen.
Ja. Ach toll, das heißt, Sie gehen auch in die Buchhandlung und bestellen nicht online.
Ja, so soll es sein. Buchhandlung.
Toll, Herr Wohlgemuth, auf Sie, Frau Ruge.
Ja, ich Stichwort gegen das Vergessen. Und wenn ich mir anschaue, das Buch, das Herr Wohlgemuth empfohlen hat, aber auch nochmal auf Herrn Sohnemann zurückkomme und dessen Frage. Es gibt ein großartiges Buch von Christian Neff, das man, glaube ich, ganz vielen unterschiedlichen Leserinnen und Lesern empfehlen kann. Das heißt Der Trompeter von St. Petersburg, Glanz und Untergang der Deutschen an der Neva. Und das sind eben auch alles Menschen, die in St. Petersburg lebten zu einer Zeit, als St. Petersburg fünftgrößte Stadt der Welt war. 50.000 Deutsche lebten dort und hatten eine wirklich reiche bürgerliche Kultur begründet. Und Oskar Böhme, der eben dieser Trompeter ist, von dem erzählt wird, ist ein großartiger Musiker gewesen, ein sehr wichtiger Musiker, der dann eben also am Mariinsky-Theater war und komponiert hat, den auch heute also große Trompetenliteratur komponiert hat. Es geht aber auch um einige deutsche Familien da, die Apothekerfamilie Pöhl, es geht auch um die Familie des Schauspielers Armin Müller-Stahl, also alles Menschen, die eben in diesem prachtvollen St. Petersburg lebten und dann eben alle hinweggefegt worden sind von den Revolutionsjahren und dann eben von dem stalinschen Terror. Also unser Trompeter ist eben am Schluss, Oskar Böhme, also in der Nähe von Kasachstan erschossen worden, nachdem er im Lager eingesessen hatte, in einem stalinschen Lager am Ende des stalinschen Terrors. Es ist ein Buch, das traurig macht, das gegen das Vergessen geschrieben ist, aber großartig erzählt, großartig recherchiert, viele, viele Lebensgeschichten bündelt und natürlich auch ein Buch, das fasziniert, weil es diese wunderbare Geschichte der Stadt St. Petersburg beschreibt. Und ich glaube, also es ist etwas, das sowohl Herr Sohnemann, aber eben auch, glaube ich, Herr Wohlgemuth, wenn ich an seinen Buchtipp denke, Günther de Bruyne, also ich glaube, viele können mit diesem Buch etwas anfangen. Schön. Und es rettet eine Welt, die eben immer mehr in Vergessenheit gerät.
Herr Wohlgemuth, vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, nur noch einen Satz möchte ich hinzufügen. Das Buch würde ich mir unmittelbar besorgen, weil ich hatte in den 70er Jahren die Gelegenheit, in Kasachstan zu sein und habe dort die deutsche Gemeinde kennengelernt. Das war unglaublich interessant. Mhm. Und da würde ich jetzt gleich mit dem Buch anschließend weiter sozusagen was darüber zu erfahren.
Ach, wie schön. Rainer Wohlgemuth, ganz herzlichen Dank für den Buchtipp Günther de Bruijn, der 90. Geburtstag. Und wir sind uns ja alle einig, Bücher können so viel. Sie können trösten, inspirieren, uns zum Lachen bringen und zum Weinen und im besten Fall Lebensbegleiter werden. Das sind sie auf jeden Fall für die Literaturagentin Elisabeth Ruge und die Buchhändlerin Maria-Christina Piwowarski und für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns auch per Mails ihre Tipps schicken. Nicole Franz aus Hamburg empfiehlt Was wir liebten von Juli Otsuka, ein kleines, sprachlich ungewöhnlich intensives und gut lesbares Buch über das Schicksal der Japanerinnen, die vor dem Zweiten Weltkrieg von japanischen Männern an die Westküste Amerikas importiert, in Anführungsstrichelchen, wurden und dann erleben mussten, wie ihre Männer interniert wurden, als Japan zum Feind wurde. Nicht neu das Buch, aber für mich eine inhaltliche wie sprachliche Entdeckung. Und Frank Schlösser aus Rostock schreibt, weil ich gerade das schöne Wort Lebensbibliothek bei Ihnen aufgeschnappt habe, ich möchte die beiden Bände über den kleinwüchsigen Privatdetektiv Timothy Truckle empfehlen. Er löst Kriminalfälle in den Vereinigten Staaten, allerdings im kommenden Jahrhundert. Dort sind sie von einer Mauer umgeben, völlig isoliert und hat den Kapitalismus zur Perversion perfektioniert. Die Bücher von Gerd Prokop, Der Samenbankraub und Wer stiehlt schon Unterschenkel erschienen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre in einem DDR-Verlag und sind heute bei Das neue Berlin zu erhalten. Gehört zu den besten drei Büchern der DDR-Science-Fiction. Unglaublich, wie es damals erscheinen konnte, denn es ist unglaublich DDR-kritisch und es ist sehr gut geschrieben, mit Sprachwitz, wundervollen Wortschöpfungen und vielen Anspielungen auf Krimi-Klassiker. Wenn ich das lese, sehe ich eigentlich eine Serie. Frau Ruge, Stichwort Krimi.
Ja.
Zwischendurch, also, als die Musik lief, haben Sie gesagt,
freut mal mich Krimi. Wirklich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe nicht viel Zeit, Krimis zu lesen, aber ab und zu schaffe ich es. Und zwischen den Jahren liegen ja diese Tage, die man auch die Rauhnächte nennt. Und da soll man ja möglichst nicht das Haus verlassen. Aber man kann sich ja gerade dann vielleicht mit dem Unheimlichen beschäftigen oder also mit dem, was Fürchten und Staunen macht. Und da habe ich vielleicht drei ganz kurze Empfehlungen. Ein großer Klassiker, einer der wichtigsten, Der große Schlaf von Raymond Chandler, der eben von Diogenes in der neuen Übersetzung von Frank Heibert jetzt gerade vorgelegt worden ist. Also das lohnt sich immer, auch Wiederlesen lohnt sich. Und dann Donner Tartt. Da haben alle wahrscheinlich zuletzt den Distelfink gelesen. Aber ihr erstes Buch, Die geheime Geschichte, das ist schon ein ganz, ganz großartiges Buch. Es ist mehr ein Psychogramm, es ist ein Kammerspiel, es geht um Dekadenz. Es geht, ja, man könnte fast sagen, es ist eine Studie des Bösen. Da werden große Traditionen der Südstaatenliteratur, des Southern Gothic, wird sozusagen aufgegriffen. Sie hat dieses Buch mit 28 Jahren veröffentlicht, hat 8 Jahre lang daran geschrieben. Es ist ein dickes Buch, es ist unglaublich spannend, also man wird da durchgezogen. Das liest man in wenigen Tagen, wenn nicht überhaupt an einem Tag weg, weil es so spannend ist. Man kann es gar nicht weglegen. Und dann ein Buch von einem Autor, den ich wirklich sehr liebe und verehre, nämlich Stephen King, den ich A, für einen großen Literaten halte und B, für einen wunderbaren Menschen. Abgesehen davon, dass er einer der ganz großen Anti-Trumpianer ist in Amerika und ein durch und durch feiner Mensch, hat er mit Dr. Sleep einen Roman vorgelegt. Das ist sozusagen die Fortführung des großen Romans und großen Films. The Shining, es geht um Danny, der im The Shining noch ein kleiner Junge ist. Die Bösen in diesem Fall sind sehr unwahrscheinliche Gestalten, etwas crazy, aber das ist ganz in Ordnung. Aber Danny ist eine wunderbare Person. Hier ist er eine gebrochene Gestalt und er ist vor allem ein Alkoholiker. Und die Art, wie Stephen King in diesem Roman, der neben allem anderen auch sehr spannend ist, aber die Art, wie er über diese Hauptfigur schreibt, über die Suchterkrankung, was das mit einem Menschen macht, wie schwer es ist, als trockener Alkoholiker zu leben, die Einfühlsamkeit, die tiefe Menschlichkeit der Beschreibung, das beeindruckt mich sehr. Also das ist wirklich ein ganz großartiges Buch und zeigt eben, dass Stephen King tatsächlich nicht nur ein großer Unterhaltungsautor ist, sondern ein großer literarischer Schriftsteller.
Wie dick ist es?
Dr. Sleep ist gar nicht so dick. Also es gibt ja It und andere große Romane, die hunderte und hunderte von Seiten sind. Ich denke, das sind 300, 400 Seiten.
Okay, leider zu wenig für Thomas Epp aus Berlin. Der schreibt uns nämlich völlig verzweifelt, meine Frau ist ein Bücherwurm und liest sehr schnell. Um länger Freude an einem Buch zu haben, wünscht sie sich ein Buch, das mindestens 1000 Seiten hat. Es soll kein Krimi, keine Biografie und kein Klassiker sein, die sie schon kennt. Auch kein Ken Follett und kein Stephen King. Was machen wir denn jetzt? Haben Sie einen Tipp für mich, schreibt Thomas Epp aus Berlin. 1000 Seiten.
Nichts leichter als das. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe jetzt heute eigentlich nur Bücher aus diesem Jahr mitgebracht, aber seit 2012 gibt es tatsächlich Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Es hat 1200 Seiten und bis heute sage ich immer, wenn ich nur ein Buch aus diesem Laden, aus meinem quasi Laden, für den Rest meines Lebens mitnehmen könnte, dann wäre es dieser großartige Jahrhundertroman, der um 1900 in Georgien beginnt. Eine Familiengeschichte erzählt, die sich komplett über das rote Jahrhundert zieht. Aus verschiedenen Perspektiven wird dieser Familie gefolgt und ich habe also nichts gefunden bisher, seither, was mich wirklich so mitgerissen hat. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe eine zweite Familie in diesem Buch und habe es auch, ich glaube, dreimal seither gelesen. Man liest leider sehr, sehr schnell, weil es unglaublich spannend ist und unglaublich brillant erzählt, weil es sowohl historisch als auch politisch ist, aber eben vor allem eine soghafte Geschichte voller großartiger ProtagonistInnen. Also das ist mein erster Tipp, damit dürfte Ihre Frau wahnsinnig lange beschäftigt sein.
Wir müssen Sie jetzt die Ohren zuhalten, hey,
ja, unbedingt.
Das achte Leben von Nino Haratischvili,
genau.
1200 Seiten.
Bei der Frankfurter Verlagsanstalt ursprünglich erschienen, es gibt es jetzt aber auch schon bei Ullstein im Taschenbuch und damit habe ich bisher, also ich habe Dankespostkarten von Kundinnen gekriegt, die das Übergepäck gerne bezahlt haben und dann aus dem Urlaub geschrieben haben, wie selig sie waren.
Ingrid Hagemann ruft uns an aus Wismar. Guten Morgen, ja. Frau Hagemann.
Ja, guten Morgen. Ich hätte noch einen Tipp für Herrn Sohnemann, der ja interessiert war an vielen Familiengeschichten oder auch Bibliografien. Ich habe per Zufall ein Buch entdeckt in einer Buchhandlung, was runtergesetzt war und ich sehr traurig fand. Und zwar hat da die ehemalige Assistentin oder Sekretärin von Nelson Mandela ein Buch geschrieben. Das ist die Zelda Lagrange. Und es ist ein burenstämmiges Mädel, die wohl in der Verwaltung tätig war und per Zufall in diesen Dunstkreis kam von Nelson Mandela und auch und am Ende seine persönliche Assistentin wurde. Und die hat ein Buch geschrieben über all diese Geschichten, die man nicht findet in seiner Bibliografie, sondern die wirklich ganz außergewöhnlich sind. Also das ist keine große Literatur, aber es ist ein wunderbares Buch, für Leute, die in Südafrika schon waren oder auch früher, ich war schon zur Apartheidzeit da, die einfach dieses ganze Zusammenleben und Schwarz-Weiß erlebt haben, großartig. Und wie sie angefeindet wurde oder er auch angefeindet wurde, dass er eine weiße Assistentin hat, sehr, sehr, sehr schön zu lesen und sehr interessant.
Schön,
kann
danke.
Ich nur als Tipp weitergeben.
Danke.
Das ist Zelda Lagrange und das Buch heißt Good Morning, Mr. Mandela.
Ja, danke. Frau Hagemann, sind Sie eine Leserin, die auch gerne mal Bücher dort liest, wo Sie spielen? Also weil Sie jetzt sagten, Sie waren schon während der Apartheid in Südafrika.
Ja.
Nehmen Sie sich da manchmal Bücher mit, die dann da auch...
Nee, eigentlich nicht. Mhm. Das muss ich sagen, das mache ich eigentlich nicht. Ich will mich immer mehr ein bisschen überraschen lassen und lese das meistens erst, wenn ich zu Hause bin. Das mache ich eigentlich nicht. Das war jetzt ein purer Zufall, dass ich in einer Buchhandlung war und gedacht habe, na, das ist schade, dass man so ein Buch runtersetzt, dass es keinen interessiert. Und ich hatte das jetzt Kollegen weitergegeben und auch Freundinnen. Die waren so hellauf begeistert, dass ich gedacht habe, ich muss Ihnen das jetzt sagen.
Und sind Sie eine Abend- oder eine Morgenleserin? Wir haben uns nämlich vorhin darüber unterhalten, dass man, wenn man abends liest, nur noch ein paar Seiten schafft und am nächsten Abend hat man schon wieder vergessen.
Aber es gibt Bücher, da setzt man sich wirklich auch so tagsüber hin und liest weiter. Und das war so ein Buch, wo ich gesagt habe, nee, da will ich jetzt wissen, wie es weitergeht.
Mr. Mandela. Good morning, Mr. Mandela. Zelda Lagrange.
Also keine große Literatur, es ist wirklich eine Geschichte eines Mädels, die in der Verwaltung tätig war und da reingeraten ist. Und sowas liest sich einfach gut. Ja.
Ich gucke gerade Frau Pivowarski an, bei Ihnen in der Buchhandlung liest es noch nicht auf dem Stapel mit den drei Sternchen.
Nein, nicht mehr, wenn die Frau
Hagemann
schon gesagt hat. Genau.
Älter. Also ich habe es jetzt erst entdeckt.
Aber gerade ist es ja dann so ein Glück, wenn man sowas dann für sich entdeckt. Ja. Ne? Und was ich Ihnen auch noch...
Ich habe auch das weitergegeben, weil es ist wirklich... Ja, es ist keine Literatur. Ne? Ja. Es ist wie, wenn jemand Schulaufsätze geschrieben hat oder so, ist ja nicht jeder gleich ein guter Buchautor.
Aber es gibt
die
eben,
Geschichten sind einfach gut.
Und es gibt diese Gattung Wiederentdecken.
Ja, und das ist auch...
Die Geschichten sind einfach gut. Und wenn man so ein bisschen in der Zeit jetzt war, dass Nelson Mandela an der Macht war, dann ist man doch wirklich erstaunt, was alles so dahinter gesteckt hat. Mhm.
Frau Hagemann, ganz herzlichen...
An Besuchen im Ausland, dass sie angefeindet wurde, dass sie weiß war und sie alle Präsidenten und die er alle besucht hat, alle völlig konsterniert waren, wen er da mitbringt, schon sehr interessant.
Wir danken Ihnen sehr für diesen Tipp aus Wismar.
Bitte schön.
Danke.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Lesewochenende. Dankeschön, Ingrid Hagemann.
Ja, danke auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur mit Maria Christina Pivowarski, Buchhändlerin aus Berlin, und der Literaturagentin Elisabeth Ruge über Bücher für den Gabentisch. Und per Mail empfiehlt Marianne Massing aus Köln Die Dunkelkammer des Damokles vom niederländischen, im Jahr 95 verstorbenen Autor Willem Frederik Hermans. Der Roman handelt von Henry Osewout, einem Zigarettenverkäufer, der im von den Deutschen besetzten Holland auf Drängen eines ihm sehr ähnlich sehenden Mannes zum Widerstandskämpfer wird. Nach der Befreiung des Landes gerät er deshalb in große Bedrängnis. Hermans beschreibt dies alles sehr spannend, teilweise mit beißendem Humor, teilweise auf undurchsichtige Art und Weise, sodass sich abwechselnd, schreibt Marianne Massing, an den Schweig Haseks, an Josef K. aus Kafkas Der Prozess und aufgrund der Besonderheiten der Hauptfigur an Oskar Mazerat aus Grass Die Blechtrommel denken musste. Der Autor zeigt sehr deutlich die Absurdität des Krieges und wie sich diese auf den Menschen auswirkt. Ein meiner Meinung nach zu Unrecht vergessenes, sehr spannendes Buch, das unterm Weihnachtsbaum wiederentdeckt werden sollte. Herzlichen Dank, Marianne Massing. Und Elisabeth Ruge, wir kommen zur Lyrik.
Yay.
Die uns so ganz anders anspricht und erreicht als andere.
Genau, genau das haben Sie richtig auf den Punkt gebracht, warum mir das wichtig ist. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Menschen ja sehr vereinzelt sind, zum Teil auch in Massen vereinzelt, in diesen berühmten Blasen, in den sozialen Medien, wo man immer dasselbe hört, in diesen Echokammern. Aber es gibt auch diese Tendenz, sich in Festungen zurückzuziehen, sich gegenseitig zu bekriegen. Und in dieser Zeit kommt mir etwas wichtig vor, die Idee der Membran, also einer dünnen Trennwand, die aber durchlässig ist. Wir müssen ja alle das eigene haben, aber wir müssen eben doch miteinander in Kontakt sprechen. Und die Membran kann man in Schwingung versetzen und dann erscheint ein Klang, ein Gesang. Und das ist natürlich in der Literatur, literarisch gesprochen, die Lyrik. Mhm. Und da würde ich gerne zwei Bücher empfehlen von wunderbaren Lyrikerinnen, Sängerinnen, Sirenengesänge sozusagen. Okay. Einmal von Maren Kames, Luna, Luna, und dann von Inga Humpe, Wir trafen uns in einem Garten. Beide Bücher übrigens sehr, sehr schön ausgestattet, also fabelhafte Geschenke. Und beide Bücher, kleine Gesamtkunstwerke. Also Inga Humpe ist an sich ja ein Gesamtkunstwerk, gemeinsam mit Zweiraumwohnung. Das sind ihre gefeierten Liedtexte hier, die versammelt sind, aber auch ein sehr, sehr schöner autobiografischer, erzählerischer Text über Kindheit und Jugend, wo man versteht, wie sie zur Musik gekommen ist. Und diese Texte sind nüchtern, sind ein wenig spröde, und man merkt, die müssen nicht gesungen werden. Ja. Sie stehen plötzlich ganz anders auf der Seite und man entdeckt Inga Humpe und diese Lieder auch neu. Und dann eben Maren Kames, Luna Luna, ein Buch, das ausgreift, historisch, also Traditionen aufgreift und doch ganz in der Gegenwart ist, mit den unterschiedlichsten Genres spielt. eine Liebeserklärung an den Mond ganz tief ins Innere geht, aber eben doch, also sozusagen ein lyrisches, wunderbares Licht ausstrahlt. Und
ist bei uns auch hymnisch besprochen worden, ja, ich glaube auch in der Lesart.
Ja, es ja. ist nur hymnisch besprochen
worden. Es ist so wunderschön.
Und es ist ein so wunderschönes
schön anzufassen, Buch. So dunkles Leinen gebunden und dann mit so einem, ich glaube, ganz tief lilanen Vorsatzpapier. Und es ist so unglaublich großartig zeitgenössische Lyrik. Und gerade da ist so viel zu entdecken. Es gibt in Berlin das Verlagshaus Berlin, die ganz großartige Reihen rausgeben, junge Lyriker und Lyrikerinnen zu Wort kommen lassen und immer die Texte auch gleichwertig zu Illustrationen herausgeben. Und da habe ich jetzt irgendwie Max Czoleks Grenzwerte entdeckt. Und das ist so toll gewesen, weil ich habe das zu Hause laut vorgelesen. Ein Gedicht, das ziemlich kritisch ist und sehr, sehr eigentlich fast ein bisschen zu pieksig. Und mein großer Sohn, 16, hat es aber gehört und fand es ganz toll und hat es am nächsten Tag mit in die Schule genommen. Und seitdem muss ich da Klassensätze rüberschicken, weil die alle begeistert sind von Lyrik eben.
Wie ist denn das, wenn Sie in Ihrer Buchhandlung, in der Sie arbeiten, Ocelot, Lyrikabende machen? Ist dann viel los oder ist es eher verhalten?
Also gerade das Verlagshaus Berlin macht immer die Frühlingspremiere bei uns. Dann sitzen da vier LyrikerInnen. Das machen wir nächstes Jahr im März auch wieder vorne und lesen aus ihren Werken. Und das ist also Lyrik, vor allem gelesen zu hören, ist nochmal so ein intensives Erlebnis und so ein, also wirklich wie Frau Ruge das mit der Membran schon gesagt hat, es zittert alles in einem. Und viele Texte erschließen sich auch nochmal besser, wenn man sie laut liest. Also auch nochmal der Appell, wenn die Hörerinnen und Hörer draußen immer denken, sie haben keinen Zugang zu Lyrik. Lesen Sie mal ein Gedicht wirklich laut zu Hause vor. Es guckt ja keiner. Das bringt so viel.
Bin gespannt, ob Günter Salzmann aus Zeitz uns jetzt was Lyrisches präsentiert oder was anderes. Guten Morgen, Herr Salzmann.
Ja, schönen guten Morgen.
Erstmal die Frage an Sie. Lesen Sie Gedichte und wenn ja, lesen Sie sie laut?
Ja, lese ich auch. Mhm. Laut möchte ich es noch nicht probieren.
Trauen Sie sich mal.
Ich lese viel, generell. Mhm. Und habe auch seit meiner Kindheit viel gelesen.
Aber Sie sind jetzt mit einem Prosawerk bei uns, vermute ich, und nicht mit einem Gedicht, was Sie uns empfehlen möchten.
Ein kurzes Buch, das würde ich empfehlen, weil ich bin zwar jetzt 60 Jahre, ich habe dieses ganze Theater miterlebt, Mobilfunk, ja, nein und so weiter. Und jetzt habe ich hier ein Buch von Caroline Sandner, Offline-Modus aktiviert.
Ja.
Und da schreibt sie Untertitel, meine unfreiwillige Flucht aus dem Mobilfunk. Und das ist wirklich ein Buch, junge Leute, kurz am Anfang ihrer Ehe, Berufsstart, vorbildlich, sie ist selber Logopädin, hat eine ideale Stelle gefunden und sie ziehen in eine neue Wohnung. Es stellt sich raus, sie hat dort keine Ruhe. Sie kann nicht mehr schlafen und Ursache ist ein Mobilfunkmast, wie sie dann später rausfinden. Vorher natürlich die Ärzte-Odyssee. Mhm. Und als sie das rausfinden, was mir so imponiert hat, dass ihr Partner gut zu ihr hält, dort voll das Verständnis entwickelt und auch ihr immer wieder hilft und weiter wird nach Lösungsvorschlägen gesucht.
Ja.
Sie haben nachher im Endeffekt was gefunden. Sie wohnen jetzt an der holländischen Grenze und ihr geht es gut, nachdem sie die Ursache erkannt hat, dass es mit dem Mobilfunk zusammenhängt.
Herr Salzmann, das ist ein total interessantes Thema, weil das ja, also Caroline Sandner, Offline-Modus aktiviert, kann man ja nochmal wiederholen, weil diese beiden Menschen sich so dem Mainstream entziehen, ganz offensichtlich. Also nicht ganz freiwillig, aber sie machen es einfach mal ganz anders. Ja, machen es ganz anders als andere. Und da, Elisabeth Ruge, kommt man vielleicht auch auf das, was Sie oder was man nennen könnte, anders auf die Welt schauen. Das sind ja auch solche speziellen Bücher, zum Beispiel von Filippo Di Borgo, den Sie ja auch als Agentin vertreten, mit ziemlich beste Freunde. Was haben Sie von dem gelernt? Welchen anderen Blick auf die Welt?
Ja, Filippo Di Borgo.
Dankeschön, Herr Salzmann. Entschuldigung.
Habe ich als Verlegerin betreut, ziemlich beste Freunde verlegt. Und Das war erstaunlich. Erstens hat sich dieses Buch 300, 400.000-fach verkauft. Und ich habe durch ihn gelernt, anders auf die Welt zu schauen. Nämlich auf die Welt zu schauen mit der Wahrnehmung eines Menschen, der erstmal an die Seite abgedrängt worden ist durch seine schwere Behinderung. Ich habe auch verstanden, was die Digitaltechnologie bedeutet für Menschen mit Behinderungen. Da würde ich immer eine Lanze für brechen. Also bei allen, die Netzkritiker sind und so weiter, finde ich völlig richtig. Wir sollen auch alle die Autobiografie von Snowden, den ich für einen großen Helden halte, lesen. Aber Digitaltechnologie bedeutet sehr viel, nämlich Möglichkeit zur Kommunikation für Menschen mit Behinderung. Und ich habe mit zwei Büchern zu tun gehabt, mit Menschen, die mir enorm imponiert haben, die durch das, was ihnen passiert ist im Leben oder durch das, was sie zeichnet, auch am Rand hätten stehen bleiben können oder stehen bleiben müssen. Und die es doch eben geschafft haben, darüber hinwegzukommen und dadurch mit einer besonderen Sensibilität ausgezeichnet sind. Das ist einmal Peter Wittkamp, den kennen Berliner, weil er hier die gefeierte BVG-Kampagne erfunden hat, weil wir dich lieben. Das ist also ein berühmter Gagschreiber, Werber, Schriftsteller, der aber mit einer schweren Zwangsstörung leben muss. Und das auf eine unglaublich charmante, zu Herzen gehende Weise in diesem Buch beschreibt: Für mich soll es Neurosen regnen, mein Leben mit Zwangsstörungen. Er sagt dann charmant, ja, bei mir ist immer was los. man muss unglaublich viel lachen in diesem Buch, aber man erkennt, wie Wahnsinn, ernst toll, die Lage ja. ist und was es bedeutet, so ein Leben zu führen und zu meistern. Und welche große Einfühlsamkeit, Sensibilität, die man auch an ihm als Menschen spürt, damit einhergeht. Und das andere Buch, das ich wärmstens empfehlen würde, ist ein tolles Buch von Johann König, blinder Galerist, der ja nicht nur in Deutschland, in Europa, auch in der Welt zu den führenden Galeristen gehört.
Darf ich kurz einhaken? Sohn des großen Kurators Kaspar König, beide waren bei uns im Wochengespräch hier bei Deutschlandfunk.
Und Neffe des großen Buchhändlers und Verlegers Walter König. Und das ist schon erstaunlich, dass dieser Mann, der eben mit 14 Jahren durch einen furchtbaren Unfall einen Großteil seines Sehvermögens eingebüßt hat, eben zu einem großen Vermittler der Kunst geworden ist. Und wie er das beschreibt in einem Buch, das sehr rasant und flott ist, weil es einerseits eben die Kunstwelt beschreibt und da auch unsere Neugier befriedigt und andererseits eben zeigt, was es bedeutet, die Welt eben anders wahrzunehmen und welche Reichhaltigkeit der Wahrnehmung auch damit einhergeht. Das ist schon was ganz Tolles und sehr empfehlenswert. Blinder Galerist von Johann König. Als Co-Autor war Daniel Schreiber dabei, der jetzt auch gerade ein tolles Buch übersetzt hat.
Der hat übersetzt tatsächlich im Sezession Verlag, ist dieses Jahr erschienen, von Rupert Thompson, Never Anyone But You, so heißt es auch im Deutschen. Und Daniel Schreiber hat es wirklich großartig übersetzt. Es ist ein sehr spannender, englischer, typisch britischer Roman eigentlich, der die Geschichte von Suzanne Malherbe und Claude Cahun erzählt, die beiden surrealistischen Künstlerinnen, die sich eben kennengelernt haben. Da waren sie beide 17 in der Nähe von Paris. Ihre Eltern kannten sich und die sich ineinander verliebt haben mit 17 und ihre, also Liebe ein Leben lang quasi in Kombination auch mit einem wahnsinnig reichen kulturellen Output quasi, einem Arbeitspensum gelebt haben. Die sind dann, als die Deutschen in Frankreich einmarschiert sind, auf die Kanalinsel Jersey, haben sich so ein bisschen zurückgezogen und dann, was viele nicht mehr wissen, haben wahnsinnig aktiv im Widerstand dort gearbeitet, also sind auch inhaftiert worden, ihr ganzes Haus, ihre ganzen Arbeit sind von den Nazis zerstört worden. Und dieser sehr besonderen Liebe dieser beiden Künstlerfrauen setzt Rupert Thompson ein sehr, sehr schönes, sehr rührendes, sehr beeindruckendes Denkmal, eben wie gesagt von Daniel Schreiber übersetzt.
Der Tipp von Maria Christina Piwowarski, die gemeinsam mit Elisabeth Ruge heute zu Gast ist, weil wir Literaturtipps zu Weihnachten durchgeben und empfehlen und wir läuten die letzte Runde ein gleich.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. und in der DLF Audiothek.
Und weil das heute so schön ist, würden wir sehr gerne eine dritte Stunde noch anbrauen. Geht aber nicht. Wir haben noch 8 Minuten Zeit, um Bücher für den Gabentisch vorzustellen. Gabriele Eggers aus Berlin schafft es noch in die letzte Runde. Guten Morgen, Frau Eggers.
Guten Morgen. Es ist eine wunderschöne Sendung.
Dankeschön.
Und ich bin auf dem Sprung zu meinem Buchhändler, um wieder was abzuholen. Aber was ich empfehlen will, ist eins dieser typischen kleinen Weihnachtsbücher, die in diesen Extraregalen immer stehen, aus der Inselbücherei. Und da ist erschienen von Dylan Thomas Weihnachten in meiner Kindheit ein wunderschöner kleiner Geschenkband. Es ist zwar Prosa, aber eigentlich schreibt ja Dylan Thomas auch Lyrik. Es ist auch ganz wunderbar übersetzt von, jetzt muss ich mal kurz blättern, von Eike Schönfeld. Es ist ja wahrscheinlich sehr, sehr schwer, Dylan Thomas zu übersetzen. Und es ist so ein kleines Buch, was man auch gerne anderen Geschenken dazulegt.
Mhm. Was hat Sie daran gefesselt, Frau Eggers, an dem Buch?
Die Sprache. Also es ist die Sprache, es ist, sind auch wunderbare Illustrationen. Es ist aus der Sicht eines Jungen eben erzählt, der sich an diese dunklen dunklen Erinnerungen an die Weihnachtszeit im Sinne von fern, nicht von negativ, ja.
Mhm.
Die dunklen Erinnerungen, die tauchen wieder auf. Also es ist schon beginnend, er greift in den Schnee und was holt er raus, ne? Und da kommen seine Erinnerungen. Und es hat auch eine große Komik. Es ist also, sind so einige Episoden, wie Kinder das so erleben, wenn sie den Heiligabend erstmal vorher verbringen müssen, ehe es richtig losgeht. Und eine der ersten und die erste Episode finde ich besonders schön. Da gibt es natürlich einen klassischen Brand irgendwo in einem Haus. Die Frau stürzt heraus und es gibt ein großes Chaos. Und die Kinder sehen eigentlich nur die Spannung darin. Es passiert auch nicht viel, es wird sehr schnell gelöscht. Und was mir besonders gefallen hat, dann stehen die drei Feuerwehrmänner mitten in Rauch und Asche und dann kommt die alte Tante herunter, die immer das Richtige sagt, wie die Kinder sagen, und deswegen sind sie auch neugierig, was sie sagen wird, und sie guckt diese Feuerwehrmänner in dem Rauch und in der Asche an und sagt, hätten Sie gerne etwas zu lesen? Es ist wirklich eine irre Pointe und ich habe es in meinem Literaturkreis als Weihnachtsbeitrag vorgelesen bei der Weihnachtsfeier. Es ist wirklich es ist so ein kleines Buch, was man nimmt, ja, kurz durchliest, es ist nicht lang. Und es ist einfach schön und die Illustrationen sind auch sehr schön.
Eine wunderbare Empfehlung. Ganz herzlichen Dank dafür, Gabriele Eggers.
Gerne. Und vielen Dank für die zauberhafte Sendung.
Danke Ihnen.
Wiederhören.
Der Dylan Thomas, Frau Pivovarsky, liegt mit Sicherheit bei Ihnen auch.
Ja, und auch der Fontane und der Mann und Selma Lagerlöf. Das sind ja all die Bücher, die irgendwie machen, dass es uns um Weihnachten gut geht und wir uns irgendwie wohlfühlen und vielleicht auch erinnert an ferne Zeiten. Das gehört schon dazu.
Ich möchte ganz kurz Claudia Pang mit ihrer Geschenkempfehlung von Sonja Heiß, Rimini, mit reinbringen. Und zwar unbedingt in der Hörbuchversion, schreibt Frau Pang. Es geht um die Geschichte einer Familie, die pünktlich zu Weihnachten unterm Christbaum kollabiert. Der Clou, das Ganze wird abwechselnd aus der Perspektive der Familienmitglieder erzählt. Vater Alexander, Mutter Barbara und die erwachsenen Kinder Hans und Sascha. Und die werden in der Hörbuchversion kongenial gelesen von Ulrich Nöten, Marin Kräumann, Heike Makatsch und Lars Eidinger. Fantastische Stimmen, großartige Interpreten. Ich habe Tränen gelacht. Das Hören ersetzt jede Familienaufstellung. Das ist auch mal ein ganz guter Tipp. Ihrer, Frau Pivovarsky.
Also wenn ich mir wünschen dürfte, Frau Ruge hat ja schon gesagt, in den Rauhnächten nicht rausgehen, sondern vielleicht mal was Neues probieren, mal was ganz anderes lesen, irgendwas machen, was man vorher noch nicht gelesen hat. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr geliebt Sandra Newmans Ice Cream Star im Mattes und Seitz Verlag hier in Berlin erschienen. In der grandiosen Übersetzung von Milena Adam erzählt dieses Buch eine dystopische Geschichte. Also wir spielen auf dem Gebiet der heutigen USA. Die Welt ist quasi, es hat atomare Katastrophen gegeben. Die Menschheit ist ausgerottet. Gerade die weiße Bevölkerung ist an einem Virus völlig gestorben und die Überlebenden sind eben Schwarze, aber es ist eine Welt der Kinder und der Jugendlichen, denn immer wenn die Schwarzen irgendwie, wenn sie älter werden, 18, 19, 20, dann sterben auch die an dem Virus. Und mitten in dieser Welt, in den Wäldern um Massachusetts, wo sich so Gangs gebildet haben, wo sich irgendwie Gruppen formiert haben, um irgendwie das Überleben zu sichern, wächst Ice Cream Star auf, die 15-jährige Protagonistin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Gegenmittel zu finden, ein Heilmittel zu finden und ihre Welt zu retten. Und eine der spannendsten, beeindruckendsten, lustigsten, mutigsten Frauen der Literaturgeschichte ist, die ich dieses Jahr getroffen habe. Und das ist in einer ganz großartigen Kunstsprache erzählt. Also etwas, was völlig neu ist. Man braucht 20 Seiten, bis man sich eingewöhnt hat. Das ist so eine Mischung aus Ghetto-Slang, aber auch so ganz vielen frankophilen 18. Jahrhundert Ausdrücken wie Belles statt Schönheit. Ah, ja. Und man hat diesen Sound im Ohr und wird den nicht mehr los. Und hinterher hat man das Gefühl, man hat eine völlig neue Sprache entdeckt. Also grandios übersetzt von Milena Adam. Das ist mein Tipp für alle, die an Weihnachten ein bisschen Freizeit haben.
Aber man muss sich ein ganz kleines bisschen schon reinlesen.
20 also Seiten, 30 Seiten muss braucht man. Aber ja, wenn man fertig ist mit diesen 600 Seiten, es sieht aus wie ein Backstein, aber es liest sich rasend schnell, wie eine sehr, sehr gute Netflix-Serie liest sich das, wie die sich guckt. Und wenn man fertig ist und das nächste Buch nimmt, dann hat man noch diesen Klang im Ohr und muss sich erstmal wieder zurückgewöhnen. Das ist beeindruckend. Toll.
Frau Huge.
Ja, ich habe vielleicht etwas für, doch nochmal für die ganz Kleinen, aber ein Buch, an dem sich dann auch die Großen erfreuen können, nämlich von Axel Scheffler und Julia Donaldson, Die Schnetz und die Schmus. Das ist ja schon eine Romeo und Julia Geschichte, allerdings sehen die ein wenig skurril aus, Romeo und Julia, und haben auch die schönen Namen Grete und Bernd und befinden sich also auf einem Planeten sehr, sehr fern und dürfen einander nicht lieben. Der Unterschied ist, dass sich hier die Verwandtschaft auf die Verfolgungsjagd macht, als die beiden türmen wollen, und während dieser Verfolgungsjagd passieren alle möglichen Dinge und man muss sich gegenseitig helfen und im Grunde genommen findet man zueinander. Also nicht nur Romeo und Julia finden zueinander, sondern eben auch die Völker oder Stämme der Schnetz und der Schmus. Das Buch ist den Kindern Europas gewidmet und es geht ganz klar darum, dass wir lernen, wieder besser miteinander umzugehen. Und da vielleicht noch mal ganz kurz drangehängt ein kleines Büchlein auch von George Saunders, Fuchs 8 heißt das, auch von Frank Heibert übersetzt. Und das ist auch ein Buch, wo Füchse, also sozusagen ein Fuchs, die menschliche Sprache langsam erlernt und uns im Grunde genommen auf die Weise von uns erzählt, wie wir sonst von den wilden Füchsen da draußen reden. Und uns eben doch, also natürlich bedauert, dass seine Welt zerstört wird durch uns Menschen. Es ist eine wunderbare Parabel von George Saunders, der ja ein Buddhist ist, ein sehr feinsinniger Mensch mit unglaublichem Humor ausgestattet, der uns auch in seinen vorangegangenen Büchern viel über unser menschliches Dasein erzählt hat. Und diese beiden Bücher, Fuchs 8, George Saunders, und eben Scheffler, Donaldson, Die Schnetz und die Schmus, also die kann man kleinen Bücherwürmchen und großen Bücherwürmern vielleicht auch zum Vorlesen empfehlen. Das sind schöne Geschichten.
Ein großer Bücherwurm natürlich soll das Schlusswort bei uns haben. Roland Schomisch aus Freiburg schreibt, er möchte das Buch von Kai Weyand vorstellen. Die Entdeckung der Fliehkraft beschreibt einen Lehrer, der im Gefängnis Mörder und sonstige Sträflinge unterrichtet und ihnen versucht, die Schönheit der deutschen Sprache anhand von Gedichten beizubringen. Da sind wir wieder bei Elisabeth Ruge, bei der ich mich ganz, ganz herzlich dafür bedanke, dass sie sich heute Zeit für uns genommen hat. Genauso wie Maria Christina Piwowarski, Buchhändlerin mit Leidenschaft und mit viel Seele. Und wir drei danken, glaube ich, allen ganz, ganz herzlich, allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, hat es tatsächlich. Danke.
Danke.
Kluge Anrufe. Schönes Wochenende.